Wir kommen wieder zurück zum 1. Petrusbrief, Kapitel 5, und ich lese uns die Verse 6 und 7. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Wenn wir uns die Apostelgeschichte durchlesen und auch die neutestamentlichen Briefe, dann stellen wir fest, dass die ersten Christen mit viel Widerstand von Seiten ihrer Umwelt zu tun hatten. Sie waren nicht von dieser Welt, sie hatten ihre Wurzeln in der unsichtbaren Welt, in der ewigen Welt. Wie der Apostel Paulus sagt in seinem Brief an die Philipper, sie waren Bürger des Himmelreiches und doch lebten sie mitten in dieser Welt zusammen mit Menschen, die ganz andere Maßstäbe hatten für ihr Leben als sie. Und da waren Probleme vorprogrammiert. Die Andersartigkeit der Christen erregte bei den Nichtchristen einigen Anstoß. Petrus schreibt davon in Kapitel 4, in den Versen 3 und 4. Denn es ist genug, dass ihr die vergangene Zeit zugebracht habt nach heidnischem Willen, als ihr ein Leben führtet in Ausschweifung, Begierden, Trunkenheit, Fresserei, Sauferei und greulichem Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr euch nicht mehr mit ihnen stürzt in dasselbe wüste, unordentliche Treiben und sie lästern. Wenn man also manches nicht mehr mitmachen kann, was man früher so getrieben hat, weil man jetzt zu Jesus gehört, dann kann das den massiven Widerstand von Seiten anderer hervorrufen. Und so mussten sich die Christen trotz ihrer guten Taten allerhand von Seiten anderer gefallen lassen. Widerstand, massiven Widerstand, bis hin zur Verfolgung. Es waren Leiden um Jesu willen. Und hinzu kam, dass es auch manches Mal interne Schwierigkeiten gab. Die ersten Gemeinden waren ja nicht perfekt. Wenn wir uns in Sonderheit die beiden Korintherbriefe durchlesen, dann stoßen wir eben auf diese nüchterne Tatsache, dass es in den ersten Gemeinden auch manche Schwierigkeiten gab. Nicht nur lehrmäßige Schwierigkeiten, sondern dass es auch Probleme gab im Miteinander. Dass es offenbar auch Probleme gab mit der Unterordnung. Und da brauchten die Geschwister Wegweisung und Ermutigung. Und in diesen Versen, die ich uns gerade gelesen habe, gibt Petrus einige Ratschläge. Zunächst einmal, sagt Ja zu Gottes Wegen. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Eine der Hauptsünden des menschlichen Herzens ist der Hochmut. Und dazu gehört, dass der Mensch sein Geschick selbst in die Hand nehmen möchte. Er meint, er wüsste am besten, was für ihn gut ist und was nicht. Und wenn Gott ihm dann einen Strich durch die Rechnung macht, lehnt er sich dagegen auf. Das ist also typisch für das menschliche Herz. Der Mensch ist einfach nicht einverstanden mit den Wegen Gottes. Wenn wir uns die Wüstenwanderung der Israeliten anschauen, dann stoßen wir eben gerade auf dieses spezielle Kennzeichen des menschlichen Herzens. Sie waren unzufrieden mit den Wegen Gottes, mit dem Handeln Gottes, beziehungsweise mit dem Nichthandeln Gottes. Gott wollte eben nicht so, wie sie wollten. Das war ihr Problem. Das ist auch immer wieder unser Problem. Gott will nicht so, wie wir wollen. Und dann haben wir unsere Schwierigkeiten. Ich lese uns einmal einen Vers aus dem Propheten Jesaja, aus dem 40. Kapitel. Das ist der 27. Vers. Da heißt es, warum sprichst du denn Jakob Und du, Israel, sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Mit anderen Worten, Gott kümmert sich nicht um uns. Wir sind ihm egal. Als die Jünger sich mit Jesus während eines Sturmes auf dem Meer befanden und in Seenot gerieten und Jesus hinten auf dem Boot schlief, da weckten sie ihn auf und sagten zu ihm, vorwurfsvoll, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Das heißt, kümmert dich das gar nicht, wie es uns im Augenblick ergeht, in welch einer Gefahr wir uns befinden? Kümmert dich das gar nicht? Der Mensch hat eben Probleme mit der Andersartigkeit Gottes. Gott ist eben der ganz andere. Das Wort heilig heißt anders. Gott ist heilig. Und seine Wege sind nicht unsere Wege. Seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und damit kommen wir oft nicht zurecht. Und ziehen daraus den Schluss, dass Gott sich nicht um uns kümmert. Dass er uns nicht lieb hat. Dass wir ihm egal sind. Warum lässt Gott das Böse zu? Wo war Gott in den Konzentrationslagern? Wo war er am 11. September? Warum leiden inzwischen 1 Milliarde Menschen an Hunger? Einer unserer Nachbarn, der inzwischen verstorben ist, sagte mir mal, er könne nicht an einen Gott glauben, nach dem, was er während des Krieges alles gesehen habe. Und auch wir Christen tun uns manchmal sehr schwer mit diesen Dingen. Hinzu kommt die Frage, die auch einen Asaf bewegt hat, warum geht es gottlosen Menschen oft so gut, während Gottes Kinder, während gottesfürchtige Menschen mancherlei Nöte haben? Und ich denke, dass auch die erste Gemeinde vor solchen Gedanken nicht verschont geblieben ist. Sie waren ja Menschen wie wir, wie zu allen Zeiten. Und wir haben eben von Natur aus mit diesen Fragen so unsere Probleme. Und da brauchen wir Wegweisung vom Wort Gottes her. Immer und immer wieder Licht auf unserem Wege. Und das ist eben das Wort Gottes und das Große an Gottes Wort, dass es uns dieses Licht gibt. Ich sage oftmals, wir brauchen Licht von oben. Wir brauchen Klarheit über gesunde biblische Lehre und wir brauchen auch Klarheit und Wegweisung für uns ganz persönlich in solchen Situationen, in denen wir Probleme haben mit der Andersartigkeit Gottes. Petrus gibt in seinem Brief keine ausführliche Abhandlung über den Sinn des Leides, weil die Bibel ist voll von Hinweisen auf das Leid der Menschen, speziell auch der Kinder Gottes, gibt auch manche Antworten darauf, manches bleibt offen und wir müssen die Antwort abwarten, bis wir einmal am Ziel ewiger Herrlichkeit sein werden. Ansonsten gibt die Bibel uns manche gute, wichtige Hinweise. Wir denken nur an das Buch Hiob. Da werfen wir einen Blick hinter die Kulissen, sehen, was sich da abspielt, was wir vordergründig nicht erkennen. Aber hier gibt Petrus lediglich eine kurze, knappe Anweisung, die ein Christ beherzigen sollte. Er sagt, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, das heißt unter die starke, unter die souverän regierende Hand Gottes. Demütigt euch darunter, beugt euch darunter. Er kennt in allem Leiden die starke Hand Gottes. So einfach ist das also. Und doch, wie viel Gnade brauchen wir, um das zu praktizieren? Wir vergessen das immer wieder, gerade auch in unserem alltäglichen Leben. Wir hören das in der Predigt, wir hören das in der Bibelstunde. Wir denken darüber nach, wenn wir stille werden vor Gott, wenn wir unsere Bibel lesen, so ganz persönlich, an jeder Einzelne für sich. Aber dann im alltäglichen Leben geht das oft unter. Da vergessen wir das anzuwenden, ganz praktisch anzuwenden, was es heißt, sich unter die Hand Gottes, unter die gewaltige Hand Gottes zu beugen, sich darunter zu demütigen. Da Das ist der ungerechte Chef in der Firma, der böse Nachbar, der uns das Leben schwer macht. Und selbst unser Ehepartner versteht uns nicht immer. Da sind die politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse, das unverhältnismäßige Ansteigen der Preise, das Geld ist immer weniger wert, man nennt das Inflation, und die allgemeine zunehmende Verachtung der Christen in unserer Gesellschaft. Und Petrus sagt dazu, demütigt euch darunter, beugt euch darunter, akzeptiert das, nehmt das an aus Gottes starker Hand. Wir lesen einmal dazu einige Verse aus dem Lobgesang der Hanna, 1. Samuel Kapitel 2, die Verse 6 bis 8. Das sind sehr wichtige Worte, die uns etwas mitteilen über das souveräne Handeln Gottes in dieser Welt. Der Herr tötet und macht lebendig, wie er das für richtig hält und wie er das will. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Also Gott ist der Handelnde in dieser Welt. In all diesen Fällen, die Hanna hier erwähnt, ist Gott der Handelnde. Er tut es, der Herr tötet und macht lebendig. Er führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Er macht arm. Kein Mensch kann sich reich machen, und so heißt es hier. Und er macht reich, er erniedrigt und er erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche. Er tut das. Gott allein tut das. Er ist der Handelnde. Und weil er der Handelnde ist, darum sagt Petrus hier, demütige dich unter das Handeln Gottes. Du hast es mit Gott zu tun, in jedem Fall. Gott regiert also diese Welt und kein anderer. Lest euch einmal unter diesem Gesichtspunkt das Buch Esther durch. Das Besondere in diesem Buch ist, dass kein einziges Mal der Name Gottes erwähnt wird. Und doch ist Gott es, der hinter den Kulissen die Fäden zieht. Er ist der Handelnde. Das zeigt das ganze Buch. Er bezieht wohl den Menschen mit ein in sein Handeln, macht ihn auch verantwortlich für seinen Ungehorsam. Aber er ist der, der hier das Regiment führt, und zwar ganz alleine. Er plant im Voraus. Er sorgt dafür, dass zur rechten Zeit die rechten Menschen da sind, die bereit sind, sich ihm unterzuordnen. Er macht sie willig dazu. Er ist also der, der regiert. Und es ist gut, wenn wir immer wieder daran erinnert werden. Als ich mich heute Morgen mit dem Bus auf dem Wege hierhin befand, da ging es irgendwo nicht mehr weiter. Ich will jetzt nicht die Umstände im Einzelnen erklären. Es lag an der Batterie. Es ging auf jeden Fall nicht mehr vorwärts. Und was der Mensch dann tut, ist ganz normal. Er hält Ausschau nach einer Lösung. Wie können wir die ganze Geschichte, in diesem Fall den Bus, wieder flott machen? Das ist ganz normal unser Denken. Ist auch nicht verkehrt, dass wir da, wo wir irgendwo in der Klemme sind, wo es nicht mehr weitergeht, geistlich nicht mehr weitergeht oder sonst irgendwie nicht mehr weitergeht, dass wir uns die Frage stellen, wie können wir die ganze Geschichte wieder flott machen? Was können wir tun, damit es wieder weitergeht? Aber wir als Christen haben eine andere Priorität in unserem Denken. Ganz oben an steht für uns, demütige dich erstmal unter die bestehende Situation. Beuge dich darunter. Und dann rechne damit, dass Gott dir gute Gedanken schenkt. Bete darum, mach dir Gedanken, halte Ausschau nach einer Lösung, aber erst nachdem du dich unter die bestehende Situation gebeugt und gedemütigt hast. Das ist für einen Christen ganz, ganz wichtig. Also nicht erst Ausschau halten nach einer Lösung des Problems. damit es weitergeht, sondern erst einmal stille sein vor Gott. Und, wie Petrus es so schön sagt, sich zu demütigen unter die gewaltige Hand Gottes. Das ist das ganz Entscheidende. In dem Wissen, dass Gott hier regiert, in jeder Kleinigkeit unseres Lebens. Wobei wir mit Sicherheit sagen können, das Ziel, das er mit allem für seine Kinder verfolgt, lautet, was sagt Petrus hier? Dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Zu seiner Zeit, das wollen wir mal ganz dick unterstreichen. Nicht zu unserer Zeit. Zu seiner Zeit wird Gott eingreifen. Auch etwas, womit wir so unsere Probleme haben. Und im Grunde genommen ist das nichts anderes als Hochmut. Dass wir meinen, wir wüssten es besser als Gott. Wir wüssten besser, wann und wie und wo Gott einzugreifen habe. Aber das lässt sich Gott nicht nehmen. Und deshalb möchte er, dass seine Kinder das lernen, ihm zu vertrauen und geduldig den Zeitpunkt seines Eingreifens abzuwarten. Und darum heißt es im Hebräerbrief, dass wir durch Glauben und Geduld die Verheißung erlangen. Das heißt also, das Ziel erlangen. Durch Glaube und Geduld. Und dass wir uns in der Zwischenzeit darin üben, Gottes Willen zu tun. Auf dass ihr den Willen Gottes tut. So sagt der Schreiber des Hebräerbriefes. Also, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das kann sein, dass Gott das in dieser Zeit tut. Das kann aber auch sein, dass wir die Ewigkeit abwarten müssen. Das kann sein, dass Gott erst die Erhöhung dann schenkt, wenn der Herr Jesus Christus wiederkommt und seine Gemeinde vollendet. Das müssen wir und dürfen wir ihm überlassen, seiner väterlichen Weisheit. Und darum sag Ja zu Gottes Wegen. Lass dich mit hineinnehmen in das Ja unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ja auch darin zunächst einmal unser Stellvertreter. Denken wir immer in diesen Zusammenhängen zunächst einmal auch an die Stellvertretung unseres Herrn Jesus Christus. Er hat an unserer Stelle gesagt, ja, Vater. Zu den Wegen, die Gott uns führt, hat Jesus stellvertretend, ja, Vater, gesagt. Und das gilt uns zunächst einmal, das wird uns zugerechnet. Aber da möchte der Heilige Geist auch vom Kreuz her und von der Auferstehung her ganz praktisch ein solches Ja bei uns wirken und wecken in unseren Herzen. Ja, Vater. Das ist das Ja, das der Herr Jesus Christus in uns und durch uns zum Vater spricht. Denn wir haben seinen Geist empfangen. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Du machst das richtig. Ich will dir da nicht reinreden, sondern gib mir Gnade, geduldig auszuharren und abzuwarten und mich unter deine gewaltige, starke, liebevolle Hand zu demütigen und zu beugen. Also sagt Ja in Christus Jesus, Ja zu Gottes Wegen. Und das Zweite, macht dir keine Sorgen. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und das gehört einfach zusammen. Demütige dich unter die Hand Gottes und wirf deine Sorgen auf den Herrn, denn er sorgt für dich. Spurgeon sagt einmal, Geliebte, es ist sehr leicht, der Religion zu folgen, wenn sie in silbernen Pantoffeln umhergeht. Aber der wahre Christ ist auch zur Stelle, wenn sie in Lumpen gehüllt ist und wenn es durch Schlamm und Schmutz geht. Sich Christus anschließen, wenn alle seinen Namen preisen, kann auch ein Heuchler tun. Aber wenn sie dann rufen, hinweg mit ihm, ist das eine andere Sache. Es gibt Zeiten, wo der einfache Glaube an Jesus Christus sehr gering geschätzt wird. Eindrucksvolle Zeremonien ziehen die Menschen an. Jedermann liebt ausgeschmückte Gottesdienste und die reine Einfachheit des Evangeliums wird verdrängt und durch unpassenden Zierat erdrückt. Zu solchen Zeiten müssen wir für Gottes einfache Wahrheit eintreten und jede religiöse Philosophie verwerfen, die an Götzendienst grenzt und die Schlichtheit des Evangeliums überwuchert. Und ein solches Stehen zur Schlichtheit des Evangeliums, ein solches Stehen zum Wort vom Kreuz, um das es geht, bedeutet für Gemeinde Jesu zu allen Zeiten Leiden. Nicht soll dieses Wort vom Kreuz überwuchern. Spurgeon schildert das hier so schön. Das war damals schon der Fall, dass andere Dinge offenbar mehr und mehr in den Mittelpunkt rückten. Die Gefahr war groß und Spurgeon sagt, nein, das Entscheidende ist die Verkündigung des Wortes Gottes. Das einfache, klare, schlichte Evangelium von der Gnade Gottes in Christus. Von dem, was Gott in Christus getan hat. Darum geht es. Und das bedeutet zu allen Zeiten Leiden um Jesu willen. Und da kann es sein, dass man um des Evangeliums willen große Verluste zu erleiden hat. Wir denken beispielsweise an die Zeit der Gegenreformation. Viele haben damals ihre Heimat um ihres evangelischen Glaubens willen verlassen, haben Haus und Hof verloren, sind ausgewandert, haben sich in der Fremde eine neue Existenz aufbauen müssen. Wir denken an die Salzburger. Und zur Zeit richten die Fußballfans ihre Augen nach Österreich, wo die EM stattfindet. Was den Glauben angeht, hat dieses Land eine sehr unrühmliche Geschichte. Während der Gegenreformation wurden die Protestanten in Österreich gebietsweise völlig ausgerottet. Unendlich viel Leiden ist in der Vergangenheit über die Gemeinde Jesu hereingebrochen, weil sie an der Wahrheit des Evangeliums festhielt. Nun, da die Gläubigen aus Fleisch und Blut sind, wie alle Menschen, andere Menschen auch auf dieser Erde, wollen sich dann eben auch die Sorgen breit machen. Wenn das Leben, die Existenz, vielleicht auch nur der Lebensstandard gefährdet sind, oder wenn man in irgendeiner Weise in unserer Gesellschaft benachteiligt wird, weil man zu Jesus gehört, dann wollen sich die Sorgen breit machen. Immer dann, wenn wir in unserem irdischen Ergehen gefährdet sind, können sich diese quälenden Sorgen bemerkbar machen. Die Frage lautet, wie gehen wir damit um? Die Frage lautet nicht, wie werden wir völlig frei von irgendwelchen Anfechtungen oder quälenden Sorgen? Das ist nicht die Frage. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Bedrängnis und damit verbunden ist die Angst. Ihr seid angefochten. Angefochtene Leute. Ihr habt mit Sorgen zu tun, die aus irgendwelchen problematischen Situationen erwachsen. Das ist ganz klar. Das lässt sich nicht vermeiden in dieser Welt. In dieser alten, von der Sünde geprägten Welt. Es ist nur die Frage, wie gehen wir damit um? Das ist die Frage. Und da antwortet Petrus uns, alle eure Sorge werft auf ihn. Das ist die Lösung des Problems. Und er denkt wahrscheinlich an ein Wort aus dem Psalmen, wo es heißt, wirf dein Anliegen auf den Herrn. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Vertraue ihm, er wird den Gerechten nicht ewiglich in Unruhe lassen. Du bist im Augenblick in Unruhe. Aus welchem Grund auch immer. Aber er wird den Gerechten, den in Christus Gerechten, nicht ewiglich in Unruhe lassen. Also wirf dein Anliegen, deine Sorge auf den Herrn. Das ist ein einfacher Rat, aber auch damit tun wir uns manchmal sehr schwer. Statt unsere Sorgen wirklich und wahrhaft bei Jesus abzuladen, quälen wir uns lieber selber damit rum. Und das ist nichts anderes als Hochmut. Das ist Stolz. Wer sich nicht unter Gottes gewaltiger Hand demütigt, der kann auch nicht loslassen. Er kann seinem Herrn nicht vertrauen. Ich erinnere noch einmal an den Zusammenhang zwischen diesen beiden Versen. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn. Man kann auch übersetzen mit, indem ihr eure Sorge auf ihn werft. Denn er sorgt für euch. Da wird der Zusammenhang, der zwischen diesen beiden Versen besteht, noch deutlicher. Also sich unter die gewaltige Hand Gottes zu demütigen und unsere Sorgen bei ihm abzuladen, das gehört offenbar zusammen. Und das eine ist ohne das andere nicht möglich. Wir können unsere Sorgen bei Jesus nicht loswerden, wenn wir nicht gleichzeitig bereit sind, uns unter die gewaltige, starke Hand Gottes unter sein souveränes Regiment zu beugen und zu demütigen. Wir werden unsere Sorgen dann nicht los bei ihm. Es geht uns dann wie bei einem Ballspiel, wenn wir einen Ball an die Wand werfen, der kommt wieder zurück. Und genauso ist es dann. In unserem Gebet finden wir keine Erleichterung, indem wir unsere Sorgen loswerden bei Jesus, wenn wir uns nicht gleichzeitig unter die gewaltige Hand Gottes demütigen, sondern wir nehmen unsere Lasten wieder mit. Wir greifen sie wieder auf, sie kommen wieder zurück. Also, das gehört unbedingt zusammen. Deshalb ist Sorgengeist auch immer ein Geist des Stolzes und des Hochmuts. Also beachten wir noch einmal die Reihenfolge. Erst sich demütigen unter Gott und sein Handeln. Dann können wir auch unsere Sorgen auf ihn werfen. Brauchen uns nicht zu zersorgen. Dürfen dem Herrn vertrauen. Und das erwartet Gott von seinen Kindern. Es gibt für einen Vater nichts Traurigeres, als wenn seine Kinder ihm nicht vertrauen. Wenn sie anderen mehr vertrauen als dem eigenen Vater und der eigenen Mutter, dann ist das ein großer Schmerz für die Eltern. Es ist ganz normal, dass ein Kind seinen Eltern vertraut, mehr als irgendjemand anderem. Und Gott ist sehr betrübt, wenn seine Kinder ihm nicht vertrauen. Wenn sie zunächst einmal mit ihren Sorgen, was weiß ich, wohin laufen und sich darüber selbst ihre Gedanken machen und sich selbst damit abquälen und grübeln und so weiter und so fort, statt sofort mit ihren Sorgen und Nöten zu dem zu kommen, zu dem sie doch absolutes Vertrauen haben dürfen, durch den Heiligen Geist, der dieses Vertrauen in uns wirkt. Alles andere betrübt Gott. Sich zu zersorgen im Blick auf die materielle Versorgung ist Unglauben. Und weil Jesus um diese Schwachstelle bei seinen Jüngern wusste, hielt er ihnen eine Predigt gegen den Sorgengeist. Und wir haben diese Predigt vorhin bereits gehört, sie steht in Matthäus Kapitel 6, aber ich denke, es kann uns nicht schaden, wenn wir noch einmal hinhören. Vielleicht haben wir es heute ganz besonders nötig, dass wir es doppelt hören. Jesus sagt, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Gott hat euch doch das Leben geschenkt. Er hat euch den Leib gegeben. Also das viel Größere sollte er euch da nicht Nahrung geben und Kleidung geben? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seines Lebens länger eine Spanne zusetzen könnte, auch nur eine einzige Minute zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, so schön kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nun hören wir gut zu, was das für eine Gesinnung ist, und das sollte uns tief beschämen. Nach dem allen trachten die Heiden. Warum denn? weil sie keinen himmlischen Vater haben, weil sie Gott nicht als ihren himmlischen Vater kennen. Deshalb müssen sie sich selbst grämen und sich selbst Sorgen machen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Er ist nicht nur darüber informiert, sondern dieses Wissen beinhaltet die größte, die allergrößte Bereitschaft, euch das zu geben, was ihr nötig habt. Warum macht ihr euch solche Sorgen? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen. Es geht hier nicht um ein gesundes Planen, sondern um den Sorgengeist. Sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, sagt der Herr Jesus, dass jeder Tag seine eigene Plage habe. Eine wunderbare Predigt gegen den Sorgengeist, und wir sollten sie uns hin und wieder tatsächlich auch durchlesen. Er ist besorgt um euch, so sagt Petrus hier. Wollen wir es denn nicht glauben, dass unser himmlischer Vater mehr um uns besorgt ist als wir selbst? Wollen wir das nicht glauben? Wollen wir ihm nicht vertrauen? Luther nannte das Vertrauen im Blick auf materielle Versorgung einen Kleinkinderglauben. So niedrig setzte er diesen Glauben an. Einen Kleinkinderglauben. Gott gibt uns das Große und sollte uns das Geringere nicht geben. Er gibt uns das ewige Leben. Ihr Lieben, wir wollen uns da einmal fragen, ob wir nicht damit manchmal zu oberflächlich umgehen. Wenn ich uns fragen würde, glaubst du, dass du das ewige Leben hast? Glaubst du, dass Jesus am Kreuz für deine Sünden gestorben ist? Glaubst du, dass du vor Gott gerecht bist durch das Blut Jesu? Wenn wir ohne zu zögern mit Ja antworten, haben wir gar keine Probleme, das zu glauben. Aber wenn es ums Materielle geht, da haben wir die größten Probleme. Da stimmt doch was nicht. Wir haben keine Probleme mit den großen Dingen des Reiches Gottes, das im Glauben zu erfassen. Aber wir haben große Probleme mit den viel geringeren Dingen. Und die materiellen Dinge sind die geringeren Dinge. Die unsichtbaren, das sind die großen Dinge. Nicht, dass wir da noch einmal in große Not hineinkommen, vielleicht auf dem Sterbelager, dass uns da noch einmal die schweren Anfechtungen packen. Wirst du auch wirklich selig? Das sollte uns vielleicht mal eine unruhige Stunde bereiten. Da sollten wir uns vielleicht einmal fragen, haben wir wirklich festen Boden unter den Füßen? Sind wir wirklich verwurzelt im Boden der Gnade? Da sollten wir uns fragen, da wäre vielleicht eine heilsame Sorge einmal angebracht, statt vorschnell und oberflächlich zu antworten, jawohl, ist doch klar, dass ich in den Himmel komme. Vielleicht ist das gar nicht so klar bei dir, prüf dich einmal. Setzt du dein Vertrauen wirklich allein auf die Gnade und auf nichts anderes als auf die Gnade? Und wenn du das tust, wenn du Vertrauen hast im Blick auf die großen Dinge des Reiches Gottes, die Vergebung deiner Sünden ist das Größte, was es überhaupt gibt, dass als ein Sünder, wie du es bist, vor Gott bestehen kann, durch das, was Jesus für dich getan hat, ist das Größte, was es gibt. Warum hast du und warum habe ich, warum haben wir dann Probleme mit dem viel Geringeren, ihm zu vertrauen, dass er uns materiell durchbringt? Ist das nicht eine Schande? Der Herr mag uns Gnade geben, unsere Herzen erwecken, uns neu dahin bringen, dass wir in kindlichem Vertrauen sagen, Vater im Himmel, ich will mich demütigen unter deine gewaltige Hand, du wirst mich durchbringen. Bringst du mich geistlich durch? Was du ja zugesagt hast in deinem Wort, schenkst du mir das viel, viel Größere. Wie viel mehr wirst du mir das Geringere schenken für meinen Leib, für meine irdische Existenz, für mich und auch für meine Lieben. Und ihr Lieben, haben wir das nicht immer wieder erlebt, dass Gott das getan hat in der Vergangenheit? Vielleicht bist du im Augenblick in einer Klemme drin. Dann hat das seinen Sinn, dass Gott dich nicht sofort herausholt. Sollst du was lernen? Geduld lernen, Vertrauen lernen, Ausharren lernen. Aber es kommt der Punkt, der Zeitpunkt, an dem Gott dir helfen wird. Ganz gewiss, ich will dich nie verlassen noch versäumen. Und so lasst uns mit dem Liederdichter sprechen, Herz, lass dein Sorgen sein. Sorgen schafft Angst und Pein und frommt doch nicht. Vertrau auf Gott, den Herrn. Sein Hilf ist dir nicht fern. Gott schlummert nicht. Sieh nur die Lilien an. Wer hat sie angetan mit solcher Zier? Gott webt zu aller Zeit ihnen das Feierkleid, webt es auch dir. Nimm doch die Vöglein wahr, die aller Sorgen bar, so fröhlich sind. Gott nährt sich spät und früh, bist du nicht mehr als sie, nicht Gottes Kind? Gottes Kind, hörst du nicht, wie so vernehmlich spricht dein Jesus Christ? Herz, lass dein Sorgen sein, trachte nach dem allein, was droben ist. Und so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Amen.